7. Der falsche Buddha. Der Buddha, der mich reich machen sollte, sah aus wie Chruschtschow. Wie ein nackter Chruschtschow mit Lendenschurz und Piercing, aber ohne Arme. Er war wunderschön. Ich hätte ihn am liebsten behalten, doch ich hatte zu viel in ihn investiert. Außerdem war er 1000 Kilo schwer und mein Haus in der Swinemünde war das letzte in der Gegend, das noch nicht renoviert worden war. Es war klapprig, hellhörig, eine statische Katastrophe. Wir hatten eine undichte Eingangstür, die Fensterrahmen waren aus nikotingelbem DDR-Kunststoff und bei jedem Schritt, den man machte, knarrten die Dielen lebensgefährlich. Ich lud nie mehr als 2 Leute gleichzeitig zu mir ein, weil ich Angst hatte, wir könnten durchbrechen und bei dem alten Marxismus-Leninismus-Professor unter mir im Bett landen. Der tonnenschwere Buddha, früher Mahayana-Periode und aus hellrot schimmerndem Sandstein, wäre bis in den Keller durchgerauscht. Das mit dem Buddha war Noahs Idee gewesen. Er wollte, dass auch ich endlich mal ein Geschäft machte. »Du gehst mit 10% rein«, sagte er, »bekommst aber 50%. Noah fand mich, glaube ich, schon immer auf eine unjüdische Art ahnungslos. Das war unlogisch, aber ganz falsch war es nicht. Ich liebte und verstand das Einsteinhafte, alchemistische, metaphysische an der Idee. Dinge, die nichts oder wenig gekostet hatten, für viel Geld zu verkaufen, und ich versuchte nicht nur auf dem Mauerpark-Flohmarkt, den ich jeden Sonntag nach Judaika und alten französischen Porno-Postkarten absuchte, erbittert zu handeln. Die Dries-Höschen und den Rest meiner Garderobe, Margiela, Dior und immer wieder Dries, kaufte ich meistens für den halben Preis im Schlussverkauf. Und ich schaffte es, fast jedes mir angebotene Honorar durch penetrantes Nachfragen mindestens zu verdoppeln. Und wenn ich es nicht schaffte, hatte ich später beim Schreiben eine kleine Depression. Aber hatte ich jemals mein Geld anders als eine alte Frau angelegt? Nach dem Prinzip Sparbuch Berliner Angestelltenbank 1,5% Dividende im Jahr? Natürlich nicht. Denn Risiko interessierte mich nicht und es war sehr riskant, Geschäfte zu machen. Ich musste bloß an Wovas Vater denken, meinen Großvater, den ich als Kind so aufrichtig geliebt hatte wie niemanden sonst in der Familie. An Djeduschka Karubina, der in den 60er Jahren in Brezhnevs Russland gehängt wurde, weil er die vielen Dollars, die er nicht ganz legal mit einem größeren Posten Penicillin gemacht hatte, ausgerechnet Wowa anvertraut hatte. Aber dieser Teil der Karubina-Saga kommt noch. Babuschka Karubina war schon 40 Jahre vorher draufgegangen bei der Aktion Gurken aus Kapustowo. Noah wollte trotzdem unbedingt einen besseren Juden aus mir machen. Einmal sollte ich mich mit ihm an einem New Yorker Fernsehsender beteiligen, auf dem tagsüber Gespräche mit und über Jeschajahu Leibowitz laufen würden und nachts im Endlosschleife die israelische Nationalhymne. Aber die Sache war am Ende sogar Noah ein wenig zu wolkig und riskant. Als er dann in der Kantine bei einem von Merav organisierten Antifimose-Dinner im Herbst oder Winter 2000 das kleine Arschloch Rashnawala Pranjaba kennenlernte, der ihm nach 10 Minuten eine Beteiligung an dem Chruschtschow-Buddha anbot, war Noah sofort klar, dass ich mitmachen musste. Denn ein so gutes und einfaches Geschäft erwischte man nicht jeden Tag. Gleichzeitig beschloss er, dass der kleine, hübsche, schnurrbärtige Rashnawala für ein paar Scheine Merav ficken sollte. Rashnawala hieß eigentlich Rami Baron. Er war aus Petach Tikva und hatte 1988-89 im Libanon mit einer Spezialeinheit Hisbollah-Raketenbauern und zufällig vorbeiziehenden Schafhirten leise und unsichtbar wie ein Geist die Kehlen durchgeschnitten. Danach hat er 10 Jahre lang im Trapeang-Kuk-Tempel im Nordosten Kambodschas seine angeschlagenen Sayaret-Matkal-Nerven kuriert, meditierend und immer ein anderes Luhapa-Lied im Herzen. Als er wieder weg war, fehlten in und um Angkor Wat ein paar besonders hübsche Shivas, Lingas, Nagas und schmerzhaft seltene Wandreliefs. Das alles erzählte er Noah in der Kantine nicht. Er sagte nur, er sei Kunst- und Antiquitätenhändler mit Sitz überall und wir könnten über ihn einen sehr gut gelaunten Buddha aus der Zeit von König Jayavarman V. kaufen. Der Buddha hätte angeblich seit den 30er Jahren in Genf im Atrium einer großen weißen Villa gestanden, als Haupt- und Prachtstück einer Khmer-Kunstsammlung des zweitgrößten Schweizer Lebensmittelhändlers. Migros oder Magros, witzelte Noah. Aber Rashnawala erwiderte bloß trocken, »Also was? Willst du mir zusammen mit deinem Schriftstellerfreund $200,000 vorstrecken? So viel soll der freundliche Fettklops kosten. Damit bezahle ich ihn, hol ihn aus der Schweiz raus, bring ihn in einer Kiste mit doppeltem Boden nach London und wenn ich ihn dort für, sagen wir, $500,000 verkaufe, kriege ich 30% vom Gewinn. Also ungefähr 100,000, korrekt?« Noah runzelte, so wie früher Schleumel vor einem Vertragsabschluss, angewidert und gierig die Stirn. Er sagte, »Siehst du die kurzbeinige, scharfe Schwarzhaarige da hinten an der Bar?« Rashnawala drehte sich um. »Meinst du die Kleine in den Prada-Schuhen, die auch ohne diese vielen Haare im Gesicht wie ein Äffchen aussehen würde?« »Genau die«, sagte Noah, »also pass auf. 100.000 liegen zwar nicht auf der Straße, wie mein Tate sagen würde, aber für dich ist sogar noch mehr drin. Wenn du mit dem Äffchen, mit dem ich übrigens zwei extrem süße Töchter habe, eine Affäre anfängst, kriegst du 25.000 dazu. Solltet ihr euch ineinander verlieben, nochmal so viel. Und wenn sie mich deinetwegen verlässt, gehört dir mein ganzer Buddha-Gewinn.« »Mann, Mann, Mann«, sagte Rashnawala, »was hast du bloß gegen sie? Redet sie zu viel oder zu wenig? Oder musst du beim Sex immer das Licht ausmachen?« »Geht dich das was an, du kleiner beschissener Hehler?« sagte Noah, wieder mit dem vom seligen Schleumel geliehenen Leckmich-Ton. Aber dann fiel ihm ein, dass er keinen einzigen vernünftigen Grund dafür nennen konnte, weshalb er Meraf loswerden wollte, bis auf ihre lächerlichen 152 Zentimeter natürlich. Aber das allein konnte es doch nicht sein. »Das geht dich überhaupt nichts an«, wiederholte er stotternd. Da Rashnawala den Buddha eigenhändig im Trapern-Kuckuck-Tempel nachts vom Sockel gesägt, auf einen Laster gehievt und über die Grenze nach Thailand gefahren hatte, war sein Hauptgeschäft schon gemacht, als Noah ihm drei Wochen später, nachdem wir tagelang ein paar sehr elegant ausgeleuchtete Fotos vom Khrushchev-Buddha auf den Bildschirmen unserer Computer angestarrt hatten, unser Geld übergab. 200.000 waren ein plausibler Gewinn, aber Rashnawala wollte den Buddha tatsächlich verkaufen. Darum sagt er jedes Mal, wenn Noah ihn anrief und fragte, was los sei, er ist wirklich, wirklich fantastisch. Ich krieg ihn bestimmt bald los. Ist er noch in Genf? Ja, es geht ihm wirklich, wirklich sehr gut. Wo ist er? Er steht gerade in Hamburg bei Darius Mann, den kennst du doch, oder? Im Atelier. Zu ihm kommen nur die Superreichen und 1A-Sammler mit Appetit. Das mit dem Buddha geht jetzt bestimmt tschick-tschack. Was für ein Darius? Der Maler, der deutsche Lucian Freud. Nie gehört. Ihr könntet eigentlich auch mal von ihm was kaufen. Die Martin-Bormann-Serie ist nicht schlecht. Ich dachte, du wolltest den Buddha nach London schaffen und von Sotheby's hast du auch was gesagt. Ja, und dann, du Scheißkopf? Glaubst du, ich hab Lust auf Scotland Yard und Knast? Hast du uns reingelegt, Rami? Was? Du wusstest von Anfang an, dass man das Scheißding nicht los wird. Gib's zu. Hallo? Hallo? Ich höre dich nicht. Hallo? Es machte Klack und danach ging Rami Baron alias Rashnawala Pranjaba 3 Monate nicht mehr ans Telefon. Kleiner dummer Noah. Hatte er das von seinem Vater gelernt? Hätte der große Schleumel Forlani vielleicht etwas gekauft, das geklaut war? Absolut möglich. Aber er hätte sich die Ware vorher genau angesehen. Fotos hätten ihm niemals gereicht. Und danach noch genauer überlegt, wer sie ihm abnehmen würde. Es gab zum Beispiel die Geschichte mit der goldenen Jäger Le Coultre, die Schleumels Freund Gabor Krickelbaum bis zum Schluss im Ghetto von Butschatsch trug, obwohl er nichts mehr zum Essen hatte und sich statt Schuhen Lumpen um die Füße wickelte. Bevor er dünn und hässlich wie eine Vogelscheuche in Zeitlupe auf dem Bürgersteig der Gymnasiumstraße niedersank und starb, ging er zu Schleumel ins Judenratbüro. Er zog zitternd, lächelnd, nach Luft schnappend die Jäger Le Coultre vom Handgelenk und sagte, »Wenn alles vorbei ist, gibst du sie meiner Mama. Sie lebt in Queens in Amerika. Versprichst du mir das?« Als Schleumel 1958 nach New York flog, es ging um sein erstes Hotel im Ausland, hatte er Gabor Krickelbaums Uhr natürlich dabei. Er fand die alte Frau Krickelbaum im Telefonbuch, fuhr für 10 Cent mit der U-Bahn zu ihr nach Queens und nachdem sie sich ausgeweint hatte, sagte er, »Gabor hat mir gesagt, die wollen sie bestimmt haben.« Er hielt die Uhr in der geschlossenen Hand, dann öffnete er die Hand und schloss sie wieder und sagte, »Wissen Sie, wie oft ich die im Ghetto gegen was Anständiges zum Essen hätte tauschen können?« Die alte Frau Krickelbaum stand langsam auf, schleppte sich zu ihrem Küchenschrank, holte aus einer Mehldose ein paar 100-Dollar-Scheine, gab sie ihm, nahm dafür die Uhr und krächzte, »Und jetzt raus hier, du Ganef! Warum haben sie nicht dich umgebracht?« Schleumel hatte diese Geschichte nur oft erzählt, sehr oft. »Weißt du, warum ich dir das erzähle, Putzkele?« sagte er zu ihm. »Komm mir jetzt nicht wieder mit Rabbi Shimon, Papa, bitte.« »Woher wusstest du das?« sagte Schleumel lachend. »Rabbi Shimon sagt, im Zweifel sei klüger als die Zeit, in der du lebst.« Im Winter 2003, nach Uritele waren auch Mamasch und Serafin aus meinem Leben verschwunden, rief mich Noelle aus seiner Tel Aviver Ausweichwohnung in der Zlatopolski an und sagte ohne Einleitung, ohne Begrüßung, ohne Geschmuse: »Ich glaube, mein lieber Karubiner, wir haben Scheiße gebaut.« Ich saß gerade in der Swinemünder über Wovers STB-Akten, die ich mir im Sommer aus dem Internet runtergeladen hatte, und hatte mehr Spaß als bei der Lektüre eines französischen Existenzialisten-Romans. Jedes Gespräch mit Kostja Kostos stand dort, Wort für Wort. Und ich rannte seit Stunden auf einer engen, stinkenden Gasse zwei Verbrechern hinterher, von denen mindestens einer an das Gute im Schlechten glaubte. Das hier war ein anderer Papascha, als ich ihn kannte, und er hatte sogar Unterhaltungswert. »Scheiße gebaut, wieso?« sagte ich abwesend, und ADS Noah erklärte mir, für seine Verhältnisse ungewohnt konzentriert, was ich von Anfang an geahnt, aber ignoriert hatte, denn ich dachte immer, ein Geschäft, das nicht schmutzig ist, ist gar keins. Als Noah fertig war, sagte ich: »Du weißt, dass die 40.000, die ich in den Buddha investiert habe, von meinem Vater sind. Und dass er mich, wenn er das Geld nicht zurückkriegt, ab sofort wieder wie ein kleiner Idioten herumstoßen wird. Und zwar zu Recht. Ich habe ihn schon angerufen, Mäuschen. Also heul nicht. Er ist einverstanden, dass das Geld von deinem Erbe abgezogen wird, notfalls. Übrigens kann ich gerade durch mein Terrassenfenster sehen, wie sich ein Marokkaner mit einem ungewöhnlich großen Penis von deiner hysterischen Oritele nackt malen lässt.« »Du bist doch bescheuert.« »Ja, ich weiß, ich mache mir ja auch schreckliche Vorwürfe. Ich hätte dich, Kommunistensohn, nicht in dieses Geschäft reinziehen sollen.« »Was für ein Marokkaner, was redest du? Ist sein Ding größer als meins?« »Ich glaube, das ist Zohar Turgemann, der berühmte orientalische Schnulzensänger.« »Scheiße, ist sie auch nackt?« Er antwortete nicht sofort. Dann sagte er: »Ich wusste ja gar nicht, dass sie keine Zitzkeles hat.« Ich räusperte mich laut und verzweifelt, genauso wie Wova, als Mamascha zu ihm sagte, sie gehe mit Serafina zurück zu Weiler Wechselberg. »War nur ein Spaß, Kleiner. Sie ist angezogen, und als er vorhin versucht hat, sie zu küssen, bekam er einen schönen Tritt in seine riesigen Tschach-Tschach-Eier.« Noah schwieg, ich räusperte mich wieder, und dann redeten wir kurz gleichzeitig. Ich sagte: »Wie bist du, Rami, dahinter gekommen?« Und er sagte: »Wie peinlich, der Chef von Good Life handelt mit Raubkunst.« »Das wollte ich auch gerade sagen«, sagte ich diesmal schneller als er. »Knute wird sich kaputt lachen, du Heuchler. Bei mir ist es so. Ich liebe dich natürlich sehr, 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 aber ich würde dich etwas weniger verachten, wenn du einmal im Leben etwas geradliniger sein könntest. Wie wär's mit einer kleinen gefährlichen Reise nach Afrika zum Beispiel? Und vielleicht könntet ihr auf der Good Life-Seite einen Forgive-Me-Button einrichten, auf den jeder klicken kann, der zu Hause oder in seinem Museum archäologisches Diebesgut hat.« »Oh, oh, oh«, sagte Noah, »sie zieht sich aus. Hast du nicht von Anfang an gewusst, dass der Buddha geklaut ist? Hast du es gewusst?« »Ich will nicht die Welt retten, Gandhilein«, sagte ich mit kühler, unbeirrbarer Betonung auf dem Ich. »Ich darf ein Egoist sein. Und genau darum, als übernatürlich selbstbezogenes Künstlerschwein, wirst du leider immer allein bleiben.« Er klang jetzt kurz angenehm ernst und unnahrhaft. »Du kennst ja meine Meinung zu dem Thema.« »Und kniet er schon hinter ihr?«, sagte ich. »Du musst endlich nach Tel Aviv kommen, Zolcik, und mit Oritele Paartherapie machen.« »Hilfe, Hilfe, Mr. Goodlife will auch mich retten.« »Du musst«, sang Noah zur Melodie von »Die grüne Kuzine« in Tel Aviv ins Telefon. Jetzt war er wieder der Alte. »Sie ist Wova in Frauengestalt, verstehst du? Und du solltest langsam lernen, ohne Mordidee neben Papi im Bett zu legen und mit einem angenehmen Dreiviertelständer Pläne für den nächsten Tag zu schmieden.« »Okay, Ungefickter, ich mach mit der blöden, kalten, selbstverliebten Sabraku eine Therapie. Aber nur, wenn du zu deinem ungarischen Dr. Savionoli in die Praxis zurückgehst, dich vor ihn kniest und ihm gestehst, dass du deine Mami hast, weil sie dir nie verraten hat, dass man beim Onanieren seine Hände benutzen soll und nicht die Matratze.« Er lachte, ich lachte auch. Und wenn es einen Gott gegeben hätte, hätte der gedacht: Habe ich wirklich solche Idioten geschaffen? »Genug«, sagte ich. »Wie bist du dem kleinen Arschloch Rami überhaupt draufgekommen?« Noahs Antwort überraschte mich. »Durch Nachdenken, denke ich«, sagte er. »Ich muss nur länger als 30 Sekunden bei einem Thema bleiben, dann erfinde ich sogar die Kernspaltung neu. Und dann habe ich ihn auch noch gefragt. Und was hat er gesagt? Er hat aufgelegt. Und jetzt? Wir hätten uns längst den Buddha anschauen sollen. Er steht in Hamburg.« »Ja, und du hättest damals nach Oxford gehen sollen.« »Meinst du das im Ernst? Seit wann ist der Buddha in Hamburg?« »Jetzt leckt er sie. Jetzt aber wirklich.«
»Seit wann?«
»Ich glaube, um ehrlich zu sein, seit ein paar Jahren schon.« sagte Noah sterbend leise ins Telefon, und ich sah sein hässliches, süßes Tatarengesicht vor mir, wie es grauer und grauer wurde. Das war Noahs Spezialität, mit seiner Hautfarbe arbeiten, um von seinen Schuldgefühlen abzulenken. Dann aber, keine Ahnung warum, sah ich Oritele. Die hatte ich schon ewig nicht mehr gesehen, nicht in echt und nicht vor meinem inneren Auge. Ich hatte mir eine Weile beim Onanieren noch ihre glänzende, hellbraune Pflaume vorgestellt, aber auch damit hörte ich bald auf, weil mir die schlaue Serafina kurz nach unserer Trennung und Oriteles Rückkehr nach Israel von ihrem Blackberry folgende Weisheit übermittelt hatte. »Du liebst nur ihre Hypersexualität, Kleiner, nicht ihren schlechten Charakter.« Daraufhin stand er mir sofort wieder einen halben Nachmittag lang, aber ich hatte verstanden. Zur Erklärung. Oritele, die ich erst liebte, als sie weg war, und die ich trotz Serafinas Warnung noch lange für die beste Partie meines Lebens hielt, hatte schwarze irakische Augen, die so eifersüchtig funkelten, als könnte sie damit durch Wände und Herzen gucken und wahrscheinlich auch um die Ecke. Wie konnte ich das je vergessen? Wenn ich mir Mühe gab, sah ich den Rest von ihr natürlich auch noch sehr deutlich vor mir. Schöne, ein bisschen zu kurze, zu stämmige Beine, ein kleiner Arsch, der trotzdem voller Überraschungen war, ein ewiger blauer Fleck auf dem Rücken, genau dort, wo sie früher, als sie noch in der Gehenna das siedende Öl für die anderen umrührte, einen Schwanz hatte. Und eine behaarte Stelle auf der linken Schläfe, der erste biologische Atavismus, der mir im Leben untergekommen war. Natürlich brachte mich ihre haarige Stirn gegen die kindliche, notorisch anhängliche Oritele sofort auf. Ich entdeckte sie eine halbe Stunde, nachdem wir uns in Gordons Imbiss in der Kastanienallee kennengelernt hatten, irgendwann im Winter 2001. Wir saßen inzwischen nebenan im 103. Ich tippte für meine zukünftige Ehemalige auf ihrem Telefon eine SMS auf Deutsch, und als sie zur Seite guckte, weil ein aktegesichtiger Wicht in einem karierten Galeristenanzug sie fragte, ob sie die Oritele Cohen sei, guckte ich zu ihr hoch und sah plötzlich den kleinen schwarzen Teppich über ihrem linken Auge. Und das waren in diesem Moment meine Gedanken, denen ich leider nicht traute. Eine Frau, deren Körper ihre elfische Herkunft verrät, was konnte ich von ihr erwarten? Dass sie immer nur auf Schlafen, Essen und das Ungeziefer in meinem Fell aus sein würde? Genau, genau. Das Ungeziefer in meinem Fell waren sehr bald Serafina, Mamascha, meine Bücher, all die wütenden, angenehm judophoben Artikel, die nach jedem literarischen Skandal, den ich provoziert hatte, über mich geschrieben wurden, mein damals noch privat ausgeübter Hang zum Exhibitionismus, mein strenger Tagesablauf, meine Hypochondrie, mein lautes nächtliches Pfeifen und Atmen und sogar Noah. Warum blieben Oritele und ich von da an trotzdem 2 Jahre und 2 Stunden zusammen, laut Noah, aus gegenseitigem Sadismus? »Ich werde so bald wie möglich nach Hamburg fahren«, sagte Noah, »und dort werde ich mir unser dickes, unverkäufliches Buderle anschauen. Vielleicht umarme ich sogar, wenn ich darf.« Ich würde wirklich gern wissen, wie sich eine 500.000 anfühlt. Kommst du mit? Ich antwortete nicht. Ich war immer noch bei Oritele. Gerade dachte ich, was für ein Glück, dass sie weg war. Dann fing ich an zu weinen. Eigentlich nichts Besonderes. Das passierte mir eben ab und zu. War ich nicht der harte, sarkastische Autor der Rubinas und von Post aus dem Holocaust? Hatte ich nicht das Recht, mich manchmal gehen zu lassen? »Ich bin nicht gern in Hamburg, das weißt du doch«, sagte ich leise, damit Noah mein Schluchzen nicht bemerkte. »In Hamburg muss ich in meinem alten Kinderzimmer schlafen und wie früher Mamascha und Papascha dabei zuhören, wie sie sich anschreien und um ihre Magnesiumtabletten streiten. Und nachts nach dem Versöhnungssex tippelt immer einer von ihnen aufs Klo. Verdammt, ich weiß bis heute nicht, wer von den beiden das ist.« »Deine Mutter ist nicht mehr da, Karubinchen, schon vergessen? Vova macht jetzt immer allein das Lichtele aus.« »Ja, das stimmt.« »Du musst ihm doch überhaupt nicht sagen, dass du in der Stadt bist.« »Ja, das sagst du so.« »Und übrigens?« »Ja?« »Sie hat die Staffelei weggestellt. Sie sitzt jetzt nackt auf Torgemann. Top-Qualität, diese kleinen Titten. Wirklich.« »Aber mach dir keine Sorgen, Zweieiiger. Deine Ex guckt völlig gelangweilt am orientalischen Schnulzenmann vorbei aus dem Fenster.« »Oh, nein. Sie hat mich gesehen. Ich leg jetzt auf. Liebe dich.« Dieses Gespräch, ich meine genau dieses Gespräch, ist ungefähr 300 Jahre her. Ich weiß, glaube ich, trotzdem noch jedes einzelne Wort davon, so wie ich mich auch sonst an fast alles, was Noah und ich jemals zueinander gesagt haben, erinnere. Es gibt natürlich Schöneres. Aber wann immer ich Noah während seiner Sudan-New-York-Odyssee vermisst habe, war ich darüber sehr froh, denn irgendwann konnte ich ihn mir nicht mehr auf meinem Laptop als zweifachen Dr. Goebbels oder in seinem orangefarbenen Müllsack in der nubischen Wüste anschauen, 3 Minuten vor der Enthauptung. Also schloss ich, um ihm wenigstens so näher zu sein, die Augen, und schon hörte ich seine süße, quäkende, nervige alte junge Stimme direkt in meinem Kopf.